Für mich ist eigentlich diese Podcast-Aufnahme hier gerade Selbstverteidigung. Der Präsident darf seine Gegner hassen, jetzt darf ich das auch. Und jetzt haben wir nicht nur ein Feindbild, sondern auch Hass, der sich gegen dieses Feindbild richtet. Also Make America Great Again bedeutet christliche Scharia in den USA.
Für mich persönlich hat Vergebung erstmal null mit dem anderen zu tun. Für mich ist es ein hochegoistischer Akt.
Charlie Kirk war ein christlicher Fundamentalist und Nationalist zusammen. Und das finde ich eine ganz gefährliche Kombi. Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit propagierter Hass namens sogenannter Wahrheit.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Hausverbot im Beichtstuhl. Mit mir im Beichtstuhl sitzen heute der Uwe.
Ja.
Und die Jenny.
Ja.
Und ich bin der Micha. Ich bin heute auch mal wieder dabei. Und ich habe diese Sonderfolge heute einberufen, weil wir dringend was nachzubesprechen haben. In Amerika ist gerade die Scheiße am Kochen. Wir schreiben heute zur Zeit der Aufnahme, den Donnerstag, den 25.09. Die Folge, wenn alles gut klappt, kommt raus am 28.09.
Genau.
Das ist nicht mal eine Woche nach der Trauerfeier von Charlie Kirk, der tragischerweise vor 2 Wochen ungefähr bei einer Veranstaltung an einer Universität in Utah erschossen wurde. Vorab, es gibt hier nichts zu diskutieren, dass dieser Vorfall nicht komplett tragisch ist. Es ist eine Tragödie. Wir lehnen diese Form von Gewalt ganz, ganz vehement ab. Das ist ganz wichtig vorab zu sagen. Auch wenn wir nicht Fan von Charlie Kirk sein müssen. Wir sprechen heute über das Memorial, über das Feindbild, was Donald Trump gerade zementiert. Und über instrumentalisierten Glauben. Uwe, Jenny, wie seid ihr denn heute gerade hier?
Ja, ich habe halt in der letzten Zeit ganz viel, ich sag mal, primär mal Sekundärliteratur gesehen und gehört und gelesen und habe dann gemerkt, es gibt 2 komplett auseinanderdriftende Ansichten. Die einen sagen, er ist ein Heiliger, die anderen sagen, er ist ein Rechtspopulist. Und da dachte ich, ey, ich muss mir das mal anschauen, habe dann wirklich von ihm Videos gesehen, Interviews gesehen, auch wo er mit Leuten spricht auf dem Campus und so. Und habe mir dann dadurch eine Meinung gebildet. Die Trauerfeier selber habe ich mir bewusst nicht angeschaut, weil ich ahnte, was da ablaufen würde. Und es wurde mir halt durch verschiedene Podcasts und Interviews, die ich dann gehört habe, auch bestätigt. Du hast sie ja gesehen, zu großen Teilen, also zumindest
nee. Bei weitem nicht. Das war eine 5 oder 7 Stunden Veranstaltung.
Ah.
Ich habe mir die Rede von der Witwe komplett angeschaut und mit KI transkribiert und versucht ein bisschen einzuordnen für mich.
Mhm.
Und die Rede von Donald Trump, die danach war.
Okay.
Das sind an sich schon 1 Stunde 15 Minuten gewesen, die ich von dieser Trauerfeier mitbekommen habe und sonst das, was halt in den deutschen Nachrichten gelaufen ist. Wo eine noch eine kurze Gesamteinordnung, die war aber sehr spärlich tatsächlich am Montag in den Nachrichten, weswegen ich da einfach nochmal mehr reingeguckt habe. Aber ich habe sie nicht komplett gesehen, aber ich habe zum ersten Mal eine Donald Trump-Rede komplett angehört.
Ja.
Damit ihr es nicht müsst, liebe Leute.
Genau, genau. Darum habe ich es nämlich auch nicht gemacht, weil ich habe, wie gesagt, geahnt, wie das laufen wird. Und Jenny, wie bist du hier?
Ja, wie bin ich hier? Ich habe mir vorgestern ein bisschen was von dieser Trauerfeier angeschaut, angehört, reingezogen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ich muss sagen, ohne sie komplett gesehen zu haben, ich bin so krass, anders kann ich das nicht ausdrücken, kleben geblieben an dieser Witwe. Sie hat mein tiefstes Mitgefühl und sie tut mir so unfassbar leid, dahingehend, weil ich das Gefühl habe, die hatte A, keinen Platz zu trauern. B, für meinen Geschmack ging das alles zu schnell, denn sie hat ziemlich zum Ende ihrer Rede hingesagt, sie vergibt dem Mörder. Und da hat es mir dann den Hals ziemlich zugeschnürt, weil ich eine ziemlich differenzierte Sicht auf Vergebung habe mittlerweile.
Diesen Punkt sehe ich eigentlich ziemlich genauso wie du. Die Rede von der Witwe war sehr viel auf, ich bin jetzt stark. Ich bin jetzt stark und Gott ist in den Schwachen mächtig. Ich habe also das Gefühl, diese Rede war auch mehr eine Predigt oder ein Zeugnis, würde man vielleicht sagen. Also, dass jemand Zeugnis ablegt, das ist irgendwie eine Traueransprache. Es war ganz viel Teil der Inszenierung, der Gesamtinszenierung meines Erachtens nach, wo es darum ging, dass sie jetzt stark ist, damit ganz viele andere auch Trost finden. Und sie wird das Werk von ihrem Mann, diese Mission, das Calling von Gott weiterführen. Der doch in der Rede ganz viel zum Thema göttliches Verständnis von Ehe und Werten. Und da kommen wir vielleicht später noch zu, aber selber ganz, ganz viel rechtskonservative Meinung einfach zementiert tatsächlich und als non-diskutabel dargestellt. Also dafür hat sie definitiv die Kraft gehabt scheinbar. Oder das Team, sag ich mal, was diese Rede, diese Ansprache mitgeskriptet hat. Aber wie du auch sagst, ich habe auch den Gedanken gehabt, boah, die arme Frau hat jetzt gerade ihren Mann verloren, den sie ja offensichtlich geliebt hat. Also gehen wir mal davon aus und da stellen wir das denen einfach mal, dass sie sich wirklich geliebt haben. Also sonst hätte sie nicht geheiratet, mal naiv angenommen. Und muss dann von heute auf morgen so ungefähr vor einer Millionenpublikum sprechen und sich als die neue CEO von Turning Point USA, von der Organisation darstellen, die ihr Mann gegründet hat. Also von dieser ganzen Bewegung. Das ist schon ein bisschen viel. Die Frau hatte noch gar keine Chance zu trauern, war auch mein Gedanke. Tatsächlich sind wir mit dem Thema Vergebung ziemlich stark schon in einem der Themen, Schwerpunkte drin, die wir heute haben. Erica Kirk sagt zum Ende ihrer Rede, ich lese es auf Deutsch übersetzt mal vor aus dem Transkript, wie unser Erlöser am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich vergebe ihm. Weil es Christus tat und weil Charlie das tun würde. Die Antwort auf Hass ist nicht Hass. Die Antwort, die wir aus dem Evangelium kennen, ist Liebe. Und zwar immer Liebe. Liebe für unsere Feinde und Liebe für die, die uns verfolgen. Das ist übersetzt mal das, was sie gesagt hat. Und ich tatsächlich, das ist so eine Krux davon. Ich könnte davon erstmal alles unterschreiben. Was sie, sage ich mal, sagt, dass einfach Liebe besser ist als Hass. Ich bin ganz klar gegen Hass. Hier wird aber in diesem Absatz ein Feindbild zementiert. Und zwar auf eine ganz subtile, gefühlvolle Art. Nicht auf die aggressive Art von Donald Trump, sondern der Kontext, den wir hier haben, ist, wir haben ein Opfer von einem politischen Attentat, also politisch motivierter Mord. Und sie inszeniert es als Verfolgung. Das kommt auch in der Rede von Donald Trump immer wieder mal raus. Donald Trump erzählt in seiner Rede von der Zeit, wo er, sage ich mal, Kirk kennengelernt hat, wo er ihm 2016 in dem Wahlkampf geholfen hat, genau, und wofür er, sage ich mal, Unterstützung bekommen hat von ihm. Er war es, der die Konservativen organisiert hat und die Unterstützung und Führung suchten. Also es ist auch so ein bisschen so dieses, ja, wir haben eine junge Generation, die Unterstützung und Führung braucht und Kirk hat das gemacht. Und dann sagt Donald Trump, er stand für verfolgte Christen und Juden auf College Campi ein. Er brachte Zensur im Internet, freie Meinungsäußerung und die Cancel Culture im Zentrum unserer politischen Debatte. Also so dieses Donald Trump inszeniert den getöteten Charlie Kirk als jemanden, der für verfolgte Christen eingestanden hat. Und wir Christen sind ja verfolgt von den woken Linken. Also das sind ganz perfide Arten, wie ein Feindbild auch ganz subtil umgesetzt wird. Aber tatsächlich, Donald Trump hält nicht so viel hinterm Berg. Donald Trump sagt zum Beispiel in seiner Rede Sachen wie, je erfolgreicher Charlie wurde, desto gefährlicher wurde seine Mission. An Universitäten gab es Drohungen, Alarmierung, wütende Proteste. Die Veranstaltungen mussten von der Polizei geschützt werden. Antifa-Terroristen warfen Steine, schlugen Fenster ein und versuchten, ins Gebäude einzudringen. Die Gewalt kam fast immer von der Linken. Kaum jemand spricht das aus. Also, der hat einfach die Dreistigkeit, sich dahinzustellen und sagen, die Gewalt kam fast immer von den Linken, von den sogenannten Antifa-Terroristen. Aber da redet ja gar keiner von. Behauptet der Präsident von den Vereinigten Staaten vor einem Millionenpublikum. Trump erzählt, dass Charlie von den Linken gesprochen hat, aber davon distanziert er sich. Er, der Präsident, sagt nicht die Linke, sondern er sagt die radikale Linke. Die lächerliche radikale Linke. Aber Kirk hat sie nur die Linke genannt. Der Präsident von den Vereinigten Staaten verallgemeinert hier explizit. Und er wiederholt es dann später nochmal. Er sagte, dass die Linke, radikale Lächerliche, schiebt er so ein bisschen das Zitat mit ein, vielleicht alles Geld der Welt haben können, etc., bla bla bla. Also es ist so, er streut das einfach so perfide ein und macht sich darüber lustig. Trump macht in seiner Rede aus Charlie Kirk einen großen Helden. Ein Helden, der sehr, sehr viel Mut hatte, der ganz demütig angefangen hat und demütig geblieben ist. Das ist so ein bisschen die Struktur, die er aufbaut. Trump erzählt mehr oder weniger so eine Art Rags-to-Riches-Plot, also so vom Tellerwäscher zum Millionär. So nach dem Motto, da hat er gestartet und da ist er heute gewesen und der ist immer noch am Boden geblieben. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die Erzählung, die Donald Trump über Charlie Kirk macht. Und er sagt über Charlie Kirk, durch eigene Entschlossenheit baute Charlie Turning Point von ganz bescheidenen Anfängen zu einer gewaltigen Bewegung und zu einer Kraft im amerikanischen Leben aus. Dieses Stadion ist übervoll, aber er zog schon große Menschenmengen an, bevor diese schreckliche Nachricht kam. Er hielt über 250 Reden im Jahr an mehr als 200 Hochschulen zu einer Zeit, als es für Konservative nicht wirklich angesagt war. Das erforderte großen Mut. Wir haben viel geredet und ich sagte, weißt du, wir haben mehr Konservative, als wir wissen. Er hat zugestimmt. Aber das wurde nie wahr, weil die radikalen Linken sehr böse und gefährliche Sachen gemacht haben. Also er redet ein bisschen Nonsens dazwischen drin, der Präsident. Aber die radikalen Linken haben sehr viele böse Sachen gemacht. Also bei Donald Trump differenziert an keiner Stelle zwischen den Linken und den radikalen Linken. Weil er solche Sachen sagt wie radikale Linken, die versucht haben, ihn mundtot zu machen. Es gab Kommentatoren, Influencer, die seine Ermordung begrüßten, behauptet Trump. Dieselben, die dich für ein falsches Pronomen verurteilen, jubeln dem Mord an einem Familienvater zu, behauptet Donald Trump. Damit ist es Schluss. Solche Attentate wie in Utah sind Konsequenz dieser Denkweise. Der Denkweise der Linken, die immer radikal und gewaltbereit sind und generell Terroristen. Und dann redet er weiter. Wenn Sprache als Gewalt definiert wird, dann glauben manche, Gewalt sei gerechtfertigt, um Sprache zu verhindern. Das werden wir nicht zulassen. Er geht wieder in diese Opferhaltung von, die wollen uns mundtot machen. Man darf ja nichts mehr sagen. Auch ein rechtes Narrativ, was hier in Deutschland sehr beliebt ist. Und wenn die sagen, Sprache ist gewaltvoll, dann rechtfertigt das ja auch Waffengewalt. Also es kommt jetzt halt auch von jemandem, der halt total Gun-Law-Liberal ist, also der sehr viel für Freiheit, also das ist ganz, ganz twisted in meinen Augen. Aber unterm Strich haben wir es hier mit jemandem zu tun, der selber sich in die Opferrolle bringt und die Andersdenkenden, in dem Fall die Linken, versucht, politisch mundtot zu machen. Mit solchen Scheinargumenten wie, ach ja, dann ist es ja nur klar, diese Denkweise führt dazu, dass Leute dann halt auch sagen, es ist okay, Gewalt anzuwenden. Es ist ein kompletter Quatsch, ein kompletter Trugschluss. Es ist ein komplett verdrehtes Argument. Das ist ein Scheinargument. Und in der ganzen Rede hat er auch immer wieder, sag ich mal, so schön reingesprüht, die Linken sind ja dumm. So, die Linken, ja klar. An keiner Stelle differenziert Donald Trump Linke von Linksextremen zum Beispiel, sondern er packt alles in eine Schublade und sagt die anderen. Das ist einfach ganz, ganz gefährlich. Damit zementiert er einfach ein Feindbild.
Diese Feindbildzementierung hat ja auch ganz spannende Auswirkungen. Zum Beispiel wollte ich hier in den Podcast eine liebe Bekannte einladen, die habe ich vor einiger Zeit kennengelernt. Die hat jetzt lange Zeit in den USA gelebt, hat studiert Theologie, ist jetzt ein paar Monate in Deutschland und will wieder nach USA, um zu studieren. Und da habe ich gesagt, Mensch, du hast in den USA gelebt bis vor kurzem, du hast doch alles mitbekommen. Ich habe mir ein paar Sachen erzählt, wo ich geschockt war, was da wirklich abgeht. Ich habe gemeint, hey, komm doch einfach hier remote dazu und gib doch einfach mal Infos, was da jetzt wirklich gerade passiert, einfach aus dem realen Leben. Und Wir sind in der Theorie, wir kriegen Nachrichten mit, wir wissen ja eigentlich nicht so wirklich genau, was da so passiert, ne? Und dann hat sie gemeint, das würde sie super gern machen, aber sie wird es nicht tun, weil Freunde von ihr, die auch in den USA studiert haben, jetzt in Deutschland sind, und wieder hin wollten, haben sich im Internet auf Deutsch kritisch geäußert. Dann wollten die Visa abholen. Da wird gesagt, nee. Du richtest dich hier gegen die Regierung, du kommst nicht mehr rein. Und ich nur, nee, ist nicht wahr. Ja. Und das ist der Grund, warum wir jetzt, ich sag mal so scherzhaft, keine Auslandskorrespondentin haben.
Weil Freedom of Speech in Gefahr ist.
Das hast du sehr schön gesagt.
So. Also man merkt, dass einfach, dass das so ein totales Zirkelschlussargument ist, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Also es ist so komplett verdreht. Ja. Also bis ins Detail falsch in meinen Augen. Und dann haben wir noch nicht mal über den instrumentalisierten Glauben geredet. Donald Trump ist scheinbar sehr davon überzeugt, dass man sich das Land zurückholen muss. Genau, aber das ist ja, sage ich mal, eine Erzählung, die er im Wahlkampf andauernd halt macht. So allein dieser Slogan Make America Great Again, das ist, Trump inszeniert sich komplett als Rebell, als archetypischer Rebell, eine komplette Rebel-Brand. Also dieses Donald Trump ist eine Marke und hat einfach sehr, sehr intelligente Marketing-Genies an seiner Seite, die ihn dabei unterstützen, ihn als den Rebell und tatsächlich auch irgendwo Erlöser zu inszenieren. Rebell in Form von die Meinungsfreiheit ist bedroht und man kann ja nichts mehr sagen und die Linken sind alle Terroristen. Das sagt er, indem er und behauptet dabei, er würde die Meinungsfreiheit verteidigen. Merkst du selber. Das sind Argumente, die ich in Deutschland auch kenne. Und jetzt habe ich gerade schon was angedeutet, er wird auch als Erlöser inszeniert. Habt ihr dieses Memorial, was ihr davon mitbekommen habt, eher als eine Trauerfeier wahrgenommen? Oder eher als eine politische Veranstaltung? Oder eher als ein Erweckungsgottesdienst?
Als ein Erweckungsgottesdienst und mir hat's die Haare aufgestellt. Weil ich das Gefühl hatte, die haben keinen Platz für Trauer gelassen oder nur bedingt. Die haben einfach keinen Platz für Trauer gelassen. Also hätte man es nicht gewusst oder hätte ich es nicht gewusst, dann wäre ich erstmal nicht darauf gekommen, dass es sich hier um eine Trauerfeier handelt und um einen grausamen Mord.
Gut, Trauer ist ganz individuell und Trauer kann bei jedem anders sein.
Ja.
Aber bei so vielen Menschen, dass es so aussieht, wie es aussah, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da so viel Platz für Trauer war, haben wir vorher schon besprochen. Also ich bin auch eher Team Erweckungsgottesdienst. Uwe, was sagst du?
Also ich habe ihn ja nicht direkt gesehen, aber ich habe viel Sekundärliteratur, sag ich mal, reingezogen. Da habe ich ganz oft gelesen, das sei ein Gottesdienst gewesen, aber instrumentalisiert, um eine politische Agenda rüberzubringen.
Mhm. Ja, genau. Also, wenn ich sage, ich bin Team Erweckungsgottesdienst, natürlich ist es auch irgendwie eine riesengroße Make America Great Again Veranstaltung gewesen. Aber, ich muss meinen Satz eigentlich komplett revidieren. Ich bin eigentlich Team politische Veranstaltung. Getarnt als Erweckungsgottesdienst, getarnt als Trauerfeier. Das ist ganz twisted. Donald Trump sagt auch, Charlie James Kirk wurde von einem radikalisierten, kaltblütigen Monster ermordet, weil er die Wahrheit sprach, die in seinem Herzen war. Wir haben hier eine komplette Entmenschlichung und ein absolutes Wahrheitsverständnis. Und das zementiert auch nochmal zum Teil dieses Feindbild. Wie gesagt, ich finde das, was dieser wahrscheinlich radikalisierte Täter gemacht hat, finde ich nicht gut, finde ich es verurteilenswert. Aber die Worte von Donald Trump in diesem Punkt finde ich auch unangemessen, weil Trump an einer Stelle sagt, der abartige Mörder, der Charlie getötet hat, wurde verhaftet und des Mordes angeklagt. Er wurde verhaftet und des Mordes angeklagt, das stimmt soweit. Der abartige Mörder ist natürlich, er ist ein Mörder, aber das Abartige ist eine Interpretation von Donald. So Gott will, erhält er die volle Strafe.
Boah.
In diesem Satz steckt drin, Gott will die Todesstrafe.
Ja.
Gott will, dass ihr die Todesstrafe einstellt. Und damit sind wir in dem Thema instrumentalisierter Glaube drin.
was ja seine Vorrednerin im Prinzip genau nicht will, weil sie vergibt ja.
Will ja vergeben. Ja.
Will ja, ja vergeben.
Während Erica Kirk sich noch durchringt zu sagen, ich vergebe ihm, weil liebt eure Feinde und so, was zwar auch irgendwie das Feindbild durchklingen lässt, aber mit wenigstens irgendwie einer vergebenen und einer Botschaft, wo ich mir denke, hey, wenn die ehrlich gemeint ist, dann habe ich da schon sehr viel Respekt davor. Trump bricht damit, indem er sagt, Charlie hasste seine Gegner nicht. Er wollte das Beste für sie. Ich bin anderer Meinung als Charlie. Ich hasse meine Gegner. Ich will für sie nicht das Beste. Es tut mir leid, Erica. Vielleicht könnt ihr mich noch eines Besseren belehren. Es ist auch interessant, dass sich Donald Trump mal sagt, dass er sich eines Besseren belehren lassen könnte. Aber er scheint sehr überzeugt. Aber ich kann sie nicht leiden. Charlie ist jetzt sauer auf mich. Charlie wollte niemals jemanden dämonisieren. Er wollte alle überzeugen. Also sage ich mal, es ist ein ganz, ganz perfider Griff, um, sage ich mal nochmal, Charlie auf diese Märtyrer, diesen heilige Märtyrer-Ebene zu heben, sich selbst ein bisschen dafür zu negieren. Aber er ist der Präsident, er darf das. Er darf seinen Gegner hassen. Und ja, ein Präsident ist vielleicht auch ein Volksvertreter und vielleicht auch irgendwie sowas wie ein Vorbild für viele. Viele hören ihm zu und denken sich, ja, der Präsident darf seine Gegner hassen. Jetzt darf ich das auch. Und jetzt haben wir nicht nur ein Feindbild, sondern auch Hass, der sich gegen dieses Feindbild richtet.
Was sozusagen auch als okay geframed wird. Du kannst hassen.
So, obwohl der Präsident auch sagt, ja, Gewalt ist natürlich nicht cool und natürlich ist blöd, finde ich total blöd, aber in Sprache ist ja auch gar keine Gewalt drin. Sprache kann ja gar nicht gewaltvoll sein und hassen ist okay.
Ja, und er sagt ja auch, er hasse meine Gegner. Wenn du es weiter treibst, sagt er, ich will niemanden neben mir haben. Er inszeniert sich ja quasi selber als der Größte. So empfinde ich das.
Das kommt zur Persönlichkeit noch dazu bei ihm, ja. Aber
ja.
Also ich finde, er inszeniert sich schon ziemlich größenwahnsinnig.
Ja. Trump, wie wir ihn kennen.
Ja, genau. Ich würde gerne noch auf einen spannenden Punkt hinaus, und zwar, warum denn der Mord geschah.
Wissen wir das schon? Also zu meiner
Jetzt kommt nämlich
Da ist eigentlich nichts bekannt so bisher.
Ich habe auch mit jemandem gechattet, die in Amerika gerade lebt, auch Theologie studiert. Und dann fiel dann der Satz, er ist Nachfolger Jesu und er ist für seinen Glauben und dafür, dass er seine Berufung frei lebte, ermordet worden.
Das wird von Seiten der Republikaner behauptet, ja.
Genau. So, und dann dachte ich mal, Moment mal, weiß ich gar nicht. Und dann habe ich dann einfach mal gesagt, hey, spannend, dass du weißt, warum er getötet wurde. Nach meinem Wissen ist das Motiv überhaupt noch nicht klar. Da kam von ihr als Antwort, offensichtlich, das Motiv ist seit Tagen bekannt. Dachte ich, spannend. Schick mir doch mal einen Link, schick mir doch mal eine Info.
Quelle bitte.
Ja. Und da kam nichts. Da kamen Riesenerzählungen von was anderem, aber nichts. Und dann meinte ich halt, naja, dann gibt es scheinbar doch keine klaren Aussagen über das Motiv, also doch eine Instrumentalisierung seines Todes. Und sie meint, zu den Motiven, ich kenne die eindeutigen Aussagen der Ermittler, dachte nicht, dass ich für dich da die Hausaufgaben machen muss. Ich finde die Diskussion schon mal spannend. So, ja. Ich lese es einfach nur vor.
Ich behaupte, Müll beweise das Gegenteil.
Genau. So, und jetzt habe ich dann mal geguckt. Und dann wird halt ganz klar gesagt, es wird gerade viel geprüft. Er hätte mal geschrieben, er habe genug von seinem Hass, also den vom Kirk, hat der Täter gesagt. Jetzt wissen wir nicht, ist es politisch, ist es ideologisch? Was gibt's für Hintergründe? Gibt es Verbindungen zu Gruppen? Man weiß eigentlich noch gar nichts.
Man weiß auch nicht, ob es überhaupt religiös motiviert ist.
Ja.
Also wenn man sagt, okay, ich habe genug von dem Hass von dem Typen, dann könnte es auch, sage ich mal, politisch motiviert sein.
Ja, dann dann hat jemand aus der Familie gesagt, ja, er sei politischer geworden. Das schwebt so im Ding rum. Und habe ich dann gefragt, Entschuldigung, da ist gar nichts klar. Was sagst du jetzt? Das ist die Zusammenfassung. Was kam bei einem Smiley?
Wunderbar. Cool, toll, mit welch tollen Quellen du so diskutierst, Uwe.
Ja, tut mir leid, ja.
Ja, aber das zeigt einfach, wie schwierig die Recherche einfach ist. So, und wie verfahren die Situation ist, weil einfach in meinen Augen ist das einfach eine riesengroße Propagandaveranstaltung.
Ja.
Und es gibt einfach auch sehr viele Christinnen und Christen, die auf diese Propaganda reinfallen wollen, weil es einfach bei ihnen ganz viel vom Weltbild bestätigt. Und ganz viel sagt, jetzt haben wir die Bestätigung, die Woken sind alle böse. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass Herrn Trump dieses Feindbild schürt. Das ist ja schon bei den Leuten da. Das will nur noch bestätigt werden. Und dann haben wir halt hier einen großen Diktatoren, der sich halt dann hinstellt und sagt, ja, ist es übrigens wirklich so. Und alle sagen, alle, denen es gefällt, sagen, ja, stimmt, das ist genau so. Und merken dann nicht mehr, wie verblendet sie dann jetzt sind. Oder wie verblendet sie mittlerweile sind. Aber das ist meine Meinung. Oder meine Interpretation der Sache. Gleichzeitig haben wir halt auch dieses Thema christlicher Nationalismus und instrumentalisierter Glaube. Wir haben hier eine riesengroße Inszenierung, also die Trauerfeier ist als Erweckungsgottesdienst bewusst inszeniert worden, sage ich mal, mit den Musikbeiträgen, die da waren. Da war ganz viel irgendwie erschreckenderweise der Worship, den ich kenne.
Ja.
Du hast vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, was gesagt. Woran hat sich erinnert? Ich
hab mich an Battle erinnert.
Aber Big Time. Würde mich nicht mehr wundern, wenn die auch dort live gespielt haben. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht recherchiert, aber wäre mal interessant zu wissen, aus welcher Kirche die dort die Lobpreisband hingestellt haben. Und Donald Trump sagt im ersten Drittel seiner Rede, es tut mir leid, dass wir euch nicht alle hineinbekommen haben, hier in dieses riesengroße Stadion, weil einfach das ganze Ding bis zum letzten Platz einfach voll war. Wenn jemand seinen Platz abgeben möchte, geh bitte dort drüber, so ungefähr. Also wenn jemand anders reinlassen möchte, weil er gehen möchte, sagt Bescheid, so ungefähr. Also es ist einfach dieses Stadion, wo die waren, ist einfach aus allen Nähten geplatzt. Es standen Leute noch draußen, ganz viele Leute irgendwie in Overflow-Räumen und was weiß ich, laut der Rede von Donald Trump. Mhm. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Donald Trump kocht es hier schon mal sehr heiß. Also wie viele wirklich da waren. Ich will darauf jetzt keine Rückschlüsse aus der Rede von Donald Trump darüber ziehen, wie viele Leute da waren. Aber das Stadion, was ich in den Bilderaufnahmen gesehen habe, war einfach voll. Man, massig an Menschen, es war ein Millionenpublikum. Und Trump selbst sagt, aber das hier erinnert eine alte Erweckungsversammlung, nicht wahr? Es übersetzt natürlich. Also er bringt explizit diesen Bezug von einem Revival Service eigentlich. So, hey, good old Revival. Er bezieht sich da einfach auf diese Großveranstaltungen, die Anfang des 20. Jahrhunderts einfach total groß geworden sind in Azusa Street und so weiter, die einfach ein Teil der evangelikalen Geschichte in den USA einfach sind. Auf das bezieht er sich da zurück, so dieses, wir haben die Erweckung. Und Donald Trump ist Erweckungsprediger in dieser Rede. Also macht nicht nur Feindbild. Das Feindbild ist immer wieder mal reingestreut. So nach dem Motto, hier, ludicrous left wings und so weiter. Und hier, violence, they're always violent, so ungefähr. Und die sind ja dumm und keine Ahnung. Das streut er immer wieder mal ein. Das, was er auch ganz viel macht, ist ein Erweckungsprediger spielen. Indem er so Sachen sagt wie, Charlie Kirk war ein Evangelist für die amerikanische Freiheit. Einer der größten Patrioten Amerikas. Ein amerikanischer Held. Also er hebt Charlie Kirk einfach sehr, sehr hoch empor, was nicht verwunderlich ist auf einer Trauerfeier von jemandem, der gestorben ist. Das ist erstmal, kann man auch eine Relation sehen. Und wir werden Chicago von schrecklicher Kriminalität retten. We will save Chicago. Also dieses Narrativ, wir werden Leute retten, wir müssen Leute retten, baut er in seiner Rede öfter ein. Charlie Kirk war als Freiheitskämpfer zuzuhören. Und das Wichtigste neben seiner Politik und Dienst war die Entscheidung in der 5. Klasse, die er getroffen hat und die wichtigste seines Lebens war, ein Christ zu werden und ein Nachfolger des Erlöser Jesu Christi. Donald Trump.
Oh.
Also Zitat Donald Trump über Charlie Kirk.
Ja.
Inspiriert von Glauben und seiner Liebe zur Freiheit tat Charlie etwas Bemerkenswertes, als er gerade mal 18 Jahre alt war. So, da hat er einfach so ein bisschen seine Influencer-Karriere so begonnen. Und Donald Trump differenziert hier in keinem Stück zwischen Glaube und politischem Aktivismus, sondern der Glaube motiviert, beruft zum politischen Aktivismus bei Donald Trump hier gerade. Mhm. Und es gibt auch immer wieder für diese Sätze auch tosenden Beifall von der Masse natürlich.
Ja, genau.
Geld war nie sein Ding. Er war immer für die Mission dabei, wie er schon damals zu sagen pflegte, wir haben ein Land zu retten. We have a nation to save. Und das tat er. Er rief mich ständig an. Sir, wir müssen unser Land retten. Und ich bedankte mich immer. Charlie, danke, dass du mich daran erinnerst. So, das ist eigentlich, er baut da einfach mal irgendwie so ein bisschen Humor und Witze eigentlich ein. Aber für mich wird da einfach deutlich, Charlie Kirk war ein christlicher Fundamentalist und Nationalist zusammen.
Ja.
Und das finde ich eine ganz gefährliche Kombi.
Ja.
Und dafür wird der Posthum einfach gefeiert.
Ja.
So, dafür wird es inszeniert. Das wird, sage ich mal, zum großen Vorbild für alle gemacht. Also Make America Great Again bedeutet christliche Scharia in den USA.
Ja.
Steile Hypothese, aber wenn das der Islam machen würde, so eine Veranstaltung, weil jemand, sage ich mal, irgendwie Opfer von Gewalt geworden ist und dann, also angenommen jemand, der für die Scharia eingestanden hätte, wäre auf einer öffentlichen Veranstaltung in einer Universität erschossen worden von einem Scharfschützen zum Beispiel, dann wäre aber gut die Kacke am Dampfen. Dann würden wir nicht so eine riesengroße Inszenierung sehen, so nach dem Motto, er hat für seine Mission eingestanden, für seinen Glauben. So, das würde in eine komplett andere Richtung drehen.
Wo wir bei Scharia nochmal sind, ich habe ja erzählt, dass, ich sag mal, unsere Auslandskorrespondentin nicht da sein kann, weil sie einfach Angst hat, nicht mehr ins Land zu kommen. Und das habe ich übrigens auch der Person erzählt, wo ich vorhin diskutiert habe. Und da kam als Antwort, also und das finde ich, das ist Magerkultur, was jetzt kommt. Egal, auch ich lebe und studiere Theologie in den USA. Ich hatte keine Probleme. Vielleicht liegt es auch in der Zeit, in der wir leben. Eine natürliche Folge nach zu langer Zeit mit weit offenen Grenzen sind nun die Konsequenzen sichtbarer Einschränkungen. Finde ich nicht so erstaunlich. Es ist gerade mehr notwendig denn je. Und es ist kein Recht von jedem zu kommen und zu gehen, wie er will. Es ist und bleibt ein Privileg.
Wo kommen wir denn damit hin, wenn jeder plötzlich lebt, wo er will?
Ja.
Also, das ist heftig.
Aber du sagst, es ist ein Privileg, in den USA zu leben. Das,
ja, aber der Einstieg, das erste Wort finde ich schon krass. Egal.
Ja.
So, also, nein, das ist nicht egal. Trump ist auch der Meinung, der Täter verdient von Gott die Todesstrafe. So hatten wir schon. So Gott will, erhält er die volle Strafe. Und das ist in Utah die Todesstrafe. Und gegen Ende seiner Rede sagt der Präsident, der Orangenmann, Charlies letzter Wunsch war, dass Amerika spirituell wiedererweckt wird. Wir müssen die Religion zurückbringen ins Land. Ich merke gerade, ich lese eigentlich Donald Trump gerade viel zu unauthentisch vor. Charlies letzter Wunsch war, dass Amerika spirituell wiedererweckt wird. Wir müssen die Religion zurückbringen ins Land. Denn ohne Grenzenrecht und Religion gibt es kein Land mehr. Und das werden wir tun. Gott ins Land zurückholen.
Also Gott ist ziemlich verfügbar für Trump.
Ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich kotzen
muss. Ja. Oh. Ja. Da fällt einem auch nichts mehr ein irgendwie. Du hast vorhin das Wort erwähnt, christlicher Nationalismus. Das ist eine Definition. Ich glaube, viele, die uns zuhören, würden sagen, weiß nicht genau. Was ist denn das eigentlich?
Ich verstehe darunter diese Haltung, Jesus muss der auf dem Thron von Deutschland sitzen. Jesus muss eigentlich regieren. So. Das Königreich Gottes muss in die Politik zurück. So, diese Haltung. Das ist eine Form von Theologie,
ja.
So eine Form von Glaubensrichtung, wo Leute sagen, okay, Jesus hat das Reich Gottes gepredigt und das hat er ja auch, so lese ich es auch aus der Bibel raus, aber deren Interpretation ist einfach auch so dieses Reich Gottes bedeutet, Gott soll regieren, Gott gehört die Welt, Gott soll einfach über allem stehen und wir brauchen Christen in der Politik und Christen in der Wirtschaft und Christen überall in Führungspositionen und eigentlich eine Bewegung, die sehr viel um Einfluss und Macht strebt. So nach dem Motto, die Christen sollen regieren, weil Gott soll regieren, Jesus soll regieren, weil Jesus ist ja die einzige Wahrheit und die absolute Wahrheit, kommt aus Trumps Rede ja auch raus, aus Erica Kirks Rede auch. Das, sage ich mal, komplett durchdekliniert, ist halt eine riesengroße christliche Überheblichkeit von wegen, Wir sagen jetzt, wo es lang geht. Wenn du das halt noch mit Feindbildern kombinierst, hast du halt so Sachen wie die Jugend von heute, ist ja total ziellos und orientierungslos. Und wir haben solche Leute wie Charlie Kirk, die sie wieder zurückbringen. Dieses Bild von einer jungen Generation, die total verwahrlost ist eigentlich, weil sie moralisch verwahrlost ist und überhaupt nicht Jesus kennt, zieht sich durch beide Reden durch, sowohl von der Witwe als vom Präsidenten. Und der christliche Nationalismus ist meiner Meinung nach im Endeffekt nichts anderes als eine christliche Scharia. Mhm. So nach dem Motto, wir wollen die Bibel als wahres, als absolute Wahrheit, als absolutes Wort Gottes, so wie wir sie interpretieren, aber so wie wir sie interpretieren, ist auch die Wahrheit, weil Gott hat uns gesagt, das einfach in die Rechtsprechung mit rein betonieren. Und da hat einfach Andersglaubendes keinen Platz mehr. In einer Demokratie muss das getrennt werden voneinander. Wir haben, in einer Demokratie braucht es Freiheiten für die Leute, wenn wir gemeinschaftlich leben, weil sonst haben wir, sage ich mal, eine, die die Auslegungshoheit der Bibel haben, die dann über alle anderen herrschen. Da haben wir dann, sage ich mal, eigentlich ein Zweiklassendenken, die Christen und die Unterdrückten. Die Christen und die Christinnen, weil da kommen auch so Bibelverse so nach dem Motto, wisst ihr nicht, dass ihr eines Tages Engel richten werdet, schreibt Paulus in Korinther. So, ihr seid dazu gemacht zu regieren. Oder auch irgendwie Genesis 1, 2, sage ich mal, Schöpfungsgeschichte. Gott segnet die und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Welt untertan. So, ihr sollt regieren. So, du sollst regieren. Und daraus destilliert sich einfach auch so dieses Männerbild. In der Rede von Erica Kirk kam das sehr stark raus, weil sie von ihrer Ehe und ihrer Liebe zu ihrem verstorbenen Mann redet.
Ich möchte noch mal kurz beim Nationalismus bleiben, weil ich habe mich länger her mal ein bisschen beschäftigt mit der christlichen Geschichte. Und die Christen wurden ja zumindest früher, sag ich mal, sehr verfolgt. Und irgendwann hatten sie auch mal Machtpositionen, waren an der Regierung. Das war immer keine gute Idee.
Hatten wir schon mal, war scheiße.
War richtig scheiße, weil dann wurden sie zu Verfolgern. Und zwar auf eine brutalste Art und Weise. In der Regel, ja, sollte man nicht wiederholen. Und das genau hat Trump vor.
Gut zusammengefasst.
Aber zurück zum Männerbild.
Unterm Strich einfach auch so, ich werde meinen Charlie vermissen und unsere Ehe und unsere Familie war wunderschön und ist es immer noch. Und das größte Anliegen von Charlie war ja auch die Wiederbelebung der amerikanischen Familie. Was auch immer das heißt. Also, wenn er mit jungen Menschen sprach, dann sagt er ihnen, wie bereichernd Gottes Vision von Ehe sein kann. Jemand fragte mich mal, was wir in unserer Ehe trotz des vielen Reises immer so stark hielten. Unser Geheimnis liegt in kleinen Liebesbriefen jeden Samstag und er hat keinen Samstag ausgelassen und war natürlich auch sehr bewegt und traurig. Also es ist einfach, das ist okay, das in der Ansprache drin zu haben.
Ja.
Dann sagt sie aber, Charlie verstand Gottes Rolle für christlichen Ehemann. Das ist okay, dass sie das sagt, dass sie, sage ich mal, sagt, hey, unsere Beziehung hat so funktioniert. Will ich nicht abwerten. Aber der Satz, den sie hinten dran hängt, mit dem sie es legitimiert, den finde ich höchst fragwürdig. Sie sagt, Charlie verstand Gottes Rolle für einen christlichen Ehemann. Ein Mann, der führt, um zu dienen.
Den fand ich auch krass, ja.
An alle Männer da draußen, nehmt Charlies Herausforderung an und lebt wahre Männlichkeit, sagt die Witwe. Seid stark und mutig für eure Familien. Liebt eure Frauen, führt sie, seid ihr geistlicher Kopf eures Hauses und ein Leiter, dem es sich zu folgen lohnt.
Das fand ich krass.
Und Frauen, ihr seid keine Dienerinnen, keine Angestellten, keine Sklavinnen. Sie sind eure Helferinnen. Ihr seid eins und arbeitet zusammen zu Gottes Ehre. Das zementiert sie halt damit. Oder freundlich ausgedrückt, sie macht sehr vehement Werbung dafür.
Mhm.
Darf sie ja auch.
Ja.
Sie darf ja Werbung für Ehe machen, auch wie sie sich Ehe vorstellt. Dann sagt sie aber auch, unsere Ehe war das Beste, was mir je passieren konnte. Und für ihn auch. Alles fein. Dann kommt das Kritische meiner Meinung nach. Er wollte, dass jeder diese Freude erleben kann. Und das Wunderschöne an Gottes Entwurf der Ehe ist, dass jeder kann. Also sie hat ein Verständnis von Ehe. Das ist halt im Rechtskonservativen die heteronormative Ehe zwischen Mann und Frau. die von Gott halt so gewollt ist. Und sie sagt, es gibt Gottes Entwurf von Ehe und jeder kann da dazugehören. Und da wissen wir, das ist Quatsch.
Ja. Ja.
Klingt aber hier sehr schön verpackt und sehr gefühlvoll von einer tatsächlich trauernden Witwe.
Ja. Was übrigens die Bibel ja auch sagt, dass es Quatsch ist, nebenbei. Weil sie sagt ja, hey, es gibt Menschen, die sind von Geburt an verschnitten oder von anderen verschnitten.
Da also ist, Jesus sagt da an einer Stelle was.
Ja, da ist Beziehung einfach nicht.
Ja.
Also wenn Jesus das schon so sagt und sie widerspricht ja, Entschuldigung, in dem Moment der Schrift, sage ich jetzt mal sehr biblizistisch, das ist schon wird. Okay, ich würde es ja durchgehen lassen, wenn ich sagen würde, diese Frau ist in tiefster Trauer.
Voll.
Ja,
wollen wir auch zugestehen.
Nur der Punkt, das, was sie da erzählt, das passt überhaupt nicht. Ihr Mann wird eine Woche vorher erschossen.
Ja.
Auf grausame Art. Und ich verstehe nicht, wie sie es schafft. Eine Woche später steht sie da, hält eine Rede, wo die Trauer gar nicht drin vorkommt. Also gar nicht. Oder die ist so glatt, die ist so...
Ne?
Geht direkt zum Trost über. So.
Ja.
Skip the morning. Skip to the,
the
comfort.
Und das erweckt in mir eine so tiefe, ich liebe dieses Fremdwort, eine so tiefe kognitive Dissonanz, wo ich denke,
das klingt für dich erstmal komisch.
Ja, das passt nicht. Ja.
Es ist nicht psychologisch.
Genau.
Unterm Strich, jeder trauert anders.
Ja.
Und wenn dem so sein soll, dann erlauben wir es ihr auch. Ja. Aber es klingt für uns einfach seltsam. Und es passt in diese Inszenierung einfach, so wie es ist, einfach sehr gut rein.
Ja, das ist das Problem.
Ja, ich wollte auch nicht ausdrücken, dass nicht jeder anders trauen darf. Das mitnichten. Und trotzdem schmeckt mir da was nicht.
Dann, wir haben auch drüber gesprochen. Wollen wir mal kurz, das war ja so spannend.
Da hat mich echt heiliger Zorn gepackt.
Ja, aber wirklich, ja.
Sie hat in der Rede gesagt, ich vergebe ihm, also dem Mörder. Und dann hat sie gesagt, weil Charlie.
Ich habe es vorhin schon vorgelesen. Vorgelesen.
Genau, das und da. Und was ich mich frage oder was mir aufstößt und diese Gedanken, die ich jetzt sage, sie kommen nicht von mir, haben mein Denken darüber. Aber wirklich verwandelt oder sind dabei, es ein bisschen zu verwandeln. Und seitdem sehe ich Vergebung anders, als das oft so propagiert wird im Christlichen. Also, es gibt eine Therapeutin, der ihr Name ist Maria Sanchez, gebürtig aus Andalusien. Und die kann man im Internet finden. Die ist eine Traumatherapeutin mit einem Seminarzentrum in Hamburg, das nur nebenbei als Quellenangabe. Es gibt auf YouTube ein Video, viele Videos von ihr. Eines heißt, entweder wenn Vergebung zur Gewalt wird oder wenn Vergeben zur Gewalt wird. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das muss man nachgucken.
Ist verlinkt.
Und sie hat mein Denken darüber echt ein bisschen revolutioniert. Und nochmal, ich bin nicht gegens Vergeben. Ich frage mich nur, also wer oder was in dir will vergeben und warum. Und ich habe bei dieser Witwe das Gefühl gehabt, mir war das viel zu schnell. Sie hat viel zu schnell ausgesprochen, ich vergebe ihm. Vielleicht war es eine Kopfentscheidung. Ich will ihr nicht absprechen, dass sie das nicht auch gefühlt hat. Trotzdem, ich habe das Gefühl, dass es internalisierte Seiten geben könnte, deren sie sich noch gar nicht bewusst ist. Hat sie überhaupt getrauert? Hat sie die Wut überhaupt gespürt? Weil davor hat sie auch ganz viel davon gesprochen, von was für eine Liebe sie getragen war, die in den ganzen Tagen nach dem Mord. Und dass Gott so da war, jetzt in meinen Worten gesagt, dass Gott so groß war und immer und so viel Liebe und so viel Zuneigung von, und Gott war da und alles war so gut und das ist mir zu glatt.
Das kann so genauso gut noch die Phase die Schockphase sein.
Ja. Ja.
Das Leugnen, das gar nicht wahrhaben können. Das gehört genauso zu den Phasen der Trauer dazu. Aber in der Phase kann man noch nicht über Vergeben sprechen.
Nein, eben.
Da ist die Wunde einfach zu frisch. Da muss erstmal die Wunde versorgt werden.
Und ich meine, was ist denn Sinn und Zweck und Ziel davon? Deswegen, wer oder was will denn vergeben? Und warum? Und selbst wenn sie es nicht täte, selbst wenn sie dem ein Leben lang nicht vergeben würde, ist sie deshalb ein schlechterer Mensch?
Naja, so wenn Jesus sagt, wenn ihr euch wird nicht vergeben, wenn ihr nicht euren Feinden vergebt.
Für mich persönlich hat Vergebung erstmal null mit dem anderen zu tun. Null. Für mich, ich sag's mal extra ein bisschen überspitzt, für mich ist es ein hochegoistischer Akt. Weil es geht darum, dass ich nicht mehr leide einer Tat, die mir einer angetan hat. Dass ich die loswerde. Um was anderes geht's mir persönlich überhaupt nicht. Und dann ist es halt schon kritisch zu sagen, ich mache es, weil mein Mann hätte es getan und Jesus auch. Mhm. Also in diesem Zusammenhang geht es halt darum, dass du selber frei wirst von einer Belastung. Und der Tipp von Jesus ist, ja, ich will dich frei haben. Darum sag ich dir, mach's, aber es hat nichts mit dem Täter zu tun. Absolut gar nichts. Und das irritiert mich zutiefst an diesem Punkt. Ja.
Noch was dann ergänzt dazu.
Ja.
Du sagst eben, das ist ein hochegoistischer Akt, das finde ich auch.
Aha.
Es hat nämlich nichts mit dem anderen zu tun.
Ja.
Obwohl Vergebung ja was ganz Altruistisches sein kann, weil es Einfluss auf ganz vieles hat am Ende des Tages.
Mhm.
Und vor allem, ich sag's jetzt mal überspitzt, warum sollte ich, natürlich ist es ein egoistischer Akt, aber warum soll ich denn bitte vergeben, wenn ich nicht mal darum gebeten wurde? Es hat nur was mit mir zu tun, nur damit ich meinen Frieden habe, nur damit ich meine Freiheit habe und nicht mehr unter dieser Scheiße leide. Und dem anderen ist das scheißegal. So, es ist noch nicht ausgeglichen. Und tief in dir drin mag es vielleicht einen Anteil geben, was weiß ich, je nachdem, wie früh dir was geschehen ist. Der schreit, nein, niemals. Und dem wird das nicht gerecht, finde ich.
In der Folge mit Stefanie Butenkämper haben wir auch, Folge 9 war das damals, haben wir auch mal kurz über Vergebung gesprochen.
Mhm.
Vergebung ist wichtig, aber es ist das allerletzte im Prozess.
Ja.
Kurz zusammengefasst. Es geht erstmal um Existenzsicherung.
Ja.
Wenn du ein Trauma erlebt hast oder ob du von Gewalt geworden bist, dann ist Vergebung erstmal komplett außerhalb des Kartensets.
Ja. Ja.
Das wird erstmal in einen anderen Raum gelegt, so nach dem Motto, wir kümmern uns erstmal jetzt um dich.
Ja.
Und schauen, wie wir hier eigentlich die Existenzsicherung betreiben können. Und erst weiter, wenn sage ich mal, Heilung wirksam werden konnte, dann kann man sich, wenn man möchte, irgendwann dem Thema Vergebung nähern. Wenn man von sich aus die Freiheit dazu hat. Und nicht, weil es ein verstorbener Ehemann will. Und nicht, weil es Jesus will. Und nicht, weil es der Präsident von den Vereinigten Staaten so von einem will. Von dem her, da ist meiner Ansicht nach einfach Erica Kirk eigentlich auch nochmal Opfer von Gewalt geworden.
Ja.
In Form von, du musstest vergeben. Oder sie macht sich selber auch den ganz großen Druck. Wir kennen sie am Ende des Tages nicht.
Ja.
Ich glaube, das, was unsere Hörenden mitnehmen können davon, ist, seid irgendwo barmherzig mit ihr. Sie hat noch keinen Raum für Trauer gehabt.
Ja.
Und wenn ihr selber in Situationen steckt, seid einfach auch achtsam mit euch. Was braucht ihr wann?
Vergebung ist nicht Voraussetzung für Heilung. Ich glaube, diese Fähigkeit zur Vergebung, das geschieht dir. Und wenn es dir nicht geschieht, geschieht es dir nicht.
Also, möglich.
Ich kann mich dafür entscheiden, natürlich im Kopf. Aber man hört so oft im christlichen Kontext, du musst vergeben, damit du dann, sonst wirst du nicht frei.
Ja, das heißt, die Wahrheit wird euch frei machen.
Ja.
Ich meine natürlich jetzt nicht das Wahrheitsverständnis von Donald Trump, sondern Jesus. Also Jesus selber ist die Wahrheit. Also wenn jemand überlegt, was ist die Wahrheit und wo ist die absolute Wahrheit? Ja, die Wahrheit ist nicht ein Fakt, sondern eigentlich eine Person.
Mhm.
Und wahr ist das, was sich bewahrheitet. Oder sich bewährt, meiner Ansicht nach.
Mhm.
Einfach nur, um nochmal einzuordnen, weil in diesen Reden ganz, ganz viel, er hat doch nur die Wahrheit gesagt. Das ist ein ganz, ganz missbrauchter Begriff.
Ja.
Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit propagierter Hass namens sogenannter Wahrheit. Ich habe das Gefühl, zur Zeit gehen auch bei uns in Deutschland sehr viele politische Themen gerade ziemlich scheiße den Bach hinunter. In Amerika ist eine Turbofaschistisierung oder wie auch immer man es nennen kann, gerade am Laufen. Und irgendwo müssen wir uns selber schützen und schauen, wie können wir, sage ich mal, diese Zeiten gefasst erleben und unsere Stimme behalten, was wir gerade mit diesem Podcast ja auch versuchen.
Ja. Wir können sagen, Leute, empfehlt den Podcast hier weiter.
Ja, nett.
Ja, sehr nett. Zum anderen liegt es nach meiner Meinung wirklich an jeder einzelnen Person. Ja. Wenn ich also in meinem Umfeld irgendwelche Dinge zulasse, wie Rassismus, wie Faschismus, wenn ich Aussagen höre, wo ich denke, das geht gar nicht, und's Maul halte. Das geht gar nicht.
Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, man kann nicht immer zu allem, sage ich mal, eine Kante geben. Eine Kante bieten. Also ja, reagieren, einordnen, Konter geben, finde ich total wichtig. Ich kann es manchmal nicht lassen, weiß ich aus meinem näheren Umfeld gerade. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, hey, choose your battle. Ja. Du bist so belastbar, wie du belastbar bist.
Ja. Ja.
Du kannst nicht, sag ich mal, kaputt nützt du niemandem was. Choose your battle. Und manchmal ist es auch besser, nicht Konter zu geben, weil man vielleicht gerade einfach nicht gut drauf ist, gerade aus einem scheiß Tag kommt, der andere da vielleicht auch gar nichts für kann und man dann vielleicht mehr kaputt machen würde, als man eigentlich sensibilisieren würde effektiv. Zum Beispiel beim Thema Rassismus oder Diskriminierung jeglicher Art, auch queerfeindlich.
Da passt ganz gut dieser Satz. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, heißt's. Und manchmal kann man es andersrum drehen, kann sagen, Reden ist Gold und Schweigen ist Silber, je nachdem. Ich glaube, je nachdem, in was für einem Kontext wir uns befinden, wie wir uns selber auch fühlen, wenn mir was begegnet, wenn ich was sehe, was höre, was mir völlig gegen den Strich geht, gegen mein wertes System, dann kann ich den Mund aufmachen, wenn es gerade passt. Und wenn ich mir denke, oh, lieber nicht, dann ist es vielleicht besser, die Klappe zu halten.
Ich würde es komplett unterstreichen. Ich mag das Wort Paar einatmen und ausatmen. Wenn wir sprechen, müssen wir irgendwann Luft holen. Wenn wir laut sind und auf die Straße gehen und uns, sage ich mal, für Demokratie und Vielfalt und Nächstenliebe einsetzen, brauchen wir auch Zeit, wo wir auch wieder aufatmen und Pause. Weil sonst gehen wir auch kaputt. Wir können nicht die ganze Zeit schreien. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir genau jetzt laut sind. Dass wir sichtbar sind. Dass wir, sage ich mal, dem Hass nicht zu viel Raum geben, sondern dass wir sagen, hey, wir lassen es uns nicht einschüchtern. Weil das, was in Amerika gerade passiert, finden viele Christen in Deutschland cool.
Ja, ja.
Behaupte ich einfach mal frei raus, weil ich habe auch mit Leuten auf Instagram geschrieben, die dann diskutiert haben, so nach dem Motto, hey, cool, großer Gottesdienst und so weiter. Was für eine Erweckung. Damit machen sie sich aber zu leicht bei mir. Ja. Wenn ich nicht darauf antworte und auch sage, hey, nee, Leute, wir haben hier mit dem mächtigsten Menschen der Welt zu tun, der den Antifaschismus als Faschismus bezeichnet,
ja,
quasi wortwörtlich, auf eine sehr faschistische Art. Und das ist eine Gleichung, die hinten und vorne nicht aufgeht. Und ich denke mir, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Für mich ist eigentlich diese Podcast-Aufnahme hier gerade Selbstverteidigung. Einfach einen Teil dazu beitragen, dass man sichtbar ist und sich, sage ich mal, auch Christinnen und Christen in unserem Land auch verstanden fühlen von Leuten, die ähnlich glauben, die auch sagen, hey, das, wofür Charlie Kirk stand, von seinem Glauben her, da bin ich mit ihm nicht d'accord. Und das, was er geglaubt hat, ist nicht mein Glaube.
Ja.
Das, was er unter Christentum propagiert hat, und Trump und Erica Kirk weiter propagieren, ist nicht das, was ich unter Christentum verstehe. Ist nicht so, wie ich meinen Glauben lebe. Und ich sehe mich auch als Christ. Die christlichen Nationalisten repräsentieren mich nicht. Das ist mein Teil damit, das auch zu sagen. Und das ist wichtig. Wenn da draußen Leute sind, denen es ähnlich geht, ihr seid nicht alleine damit.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Ball.